statt meinen Wegen Gottes Wege zum Ziel. Ich glaube, jeder von uns wünscht sich, an das Ziel zu kommen oder ein Ziel zu haben, ein gutes Ziel zu haben. Und das ist gut für den einzelnen Menschen. Aber ich verrate euch eins, sobald es mehr als einen Menschen in unserem Leben gibt, also zum Beispiel, wenn du zu zweit bist, wird es schon kompliziert mit dem gemeinsamen Ziel. Wenn du zu dritt oder zu viert oder zu fünft bist, kann es richtig kompliziert werden mit dem gemeinsamen Ziel. Wenn es dann vielleicht zwei, drei Generationen sind und dann das gemeinsame Ziel zu haben. Ich liebe Gemeinde, weil Gemeinde so unterschiedlich ist. Da kommen Menschen zusammen, die passen normalerweise nicht zusammen. Also ich kenne sehr wenig Gemeinden, die so total homogen sind. Ich habe auch was gegen homogene Gemeinden. Ich finde es so richtig gut, wenn die Menschen in einer Gemeinde unterschiedlich sind. Unterschiedlich von ihrer Herkunft, unterschiedlich von ihrem Wissens- oder Bildungsstand, Männer, Frauen, Teenager, Senioren, alles. Wenn man diese Leute im Alltag anschauen würde, oder machen wir mal den Zimmertest, wenn du mal so Bilder, also ohne dass ihr das vorher wisst, man würde von den verschiedenen Leuten aus der Gemeinde Bilder aufnehmen von da, wo sie schlafen, von ihrem Schlafzimmer, ohne dass sie vorher wissen, dass es, ohne dass sie es aufräumen. Man würde einfach diese Bilder nebeneinander stellen und würde merken, wie unterschiedlich wir sind. Der eine fühlt sich, keine Ahnung, mit Kerzen oder so und aufgeräumt und schön und wohl. Der andere braucht vielleicht 10 Gitarren in seinem Schlafzimmer und der Rest ist egal. Völlig unterschiedlich, wie wir ticken, wie wir gemacht sind. Und die Frage ist, Gott, warum drängst du, ermutigst du uns dazu, als eine Gruppe zusammenzukommen von verschiedenen Leuten? Da ist doch Ärger vorprogrammiert, da ist doch Stress vorprogrammiert. Oder Eheleute, wenn sie sich kennenlernen, ach, wenn sie verliebt sind, gell, denken sie, sie sind so identisch, gell, so, wie ein Tropfen Wasser. Ich finde es so schön, Verliebten zuzuhören, gell. Ach, ich habe endlich jemanden gefunden, der zu mir passt, der genauso ist wie ich. Da denke ich, lass uns in 10 Jahren, lass uns in 20 Jahren sprechen, wenn du merkst, wie viel Unterschiedlichkeit in dem anderen steckt. Wie viel anderes du noch entdecken kannst. Warum sage ich das? Weil es ein Geheimrezept gibt. Ich glaube, dass wenn jeder von uns seinen Weg nur geht, machen wir alles kaputt. Ich bin davon überzeugt, wenn ich in der Ehe meinen Weg durchziehe, mache ich alles kaputt. Wenn ich habe 3 Kinder und die sind total unterschiedlich. Wenn ich mir eine Sache vornehme, es genau so zu machen und ich passe es nicht an auf alle 3, es geht nicht. Das heißt, wir müssen auf die Menschen eingehen. Und ich glaube, dass wenn wir unseren Weg durchziehen, dann machen wir alles kaputt. Und deswegen hat Gott sich diesen genialen Plan ausgedacht. Er hat seinen Sohn, einen einzigen, einen, nicht 12 Heilige, ich finde die anderen Kirchen machen es so kompliziert, mit allen Heiligen. Gott hat gesagt, ich schicke einen Jesus. Und er geht ans Kreuz und er stirbt und er aufersteht und er lebt euch vor, wie man leben soll. Und wisst ihr was, alle so wie wir unterschiedlich sind, wenn ihr jetzt aufstehen würdet und ihr würdet quasi zu diesem Kreuz als Jesus, als Symbol hinlaufen, weißt du, was automatisch passieren würde? Wir würden irgendwann alle vor diesem Kreuz stehen bleiben und wir würden uns alle näher gekommen. Wenn viele Menschen denselben Fokus haben und dieser Fokus Jesus ist, dann kommen wir automatisch einander näher. Dann können wir automatisch miteinander, wenn wir diesen Fokus behalten. Wenn du aber diesen Fokus verlierst, dann sind wir wieder bei, mein Weg ist besser wie dein Weg und besser wie dein Weg und mein Weg ist viel besser wie dein Weg. Nur dummerweise denkst du dasselbe dann von deinem Weg gegenüber mir. Und dann ist man schon schnell in Konflikten. Und als ich über die Predigt nachgedacht habe, der Text, dem ich die Predigt zugrunde legen werde, ist Kolosser 3. Könnt ihr schon mal die Seitenzahl rausfinden? Habe ich dieses Bild im Kopf gehabt für die Predigt von einem Getriebe. Ich weiß nicht, ihr kennt das bestimmt, ein Getriebe so mit Zahnrädern, die ineinander greifen. Und ich habe mir gedacht, eigentlich ist für Jesus ein wunderbares Bild. Das spricht vielleicht die Männer an, für die Frau müsst ihr schon überlegen, was das sie anspricht. Gott ist sozusagen das Getriebeöl oder Jesus ist das Getriebeöl. Er ist das Schmiermittel. Wir sind so unterschiedliche Zahnräder und diese Zahnräder sollen irgendwie ineinander greifen. Und wenn da nicht zwischendrin ein Schmiermittel ist, dann entsteht Reibung, dann entsteht Verletzung, dann bricht ein Zacken ab, dann verschleißt man all das. Und wenn du dir überlegst, was kann ich meiner Ehe Gutes tun, was kann ich der Beziehung zu meinen Kindern Gutes tun, oder als Kind überlegst du dir, wie kann ich der Beziehung zu meinem Bruder, meiner Schwester helfen. Ich gebe dir einen Tipp, das Beste, was du dir tun kannst, ist Jesus in die Beziehung reinzulassen. Ist Jesus als Schmiermittel quasi reinzunehmen und sagen, Jesus, wir sind so unterschiedlich. Wir haben hier und da unsere Differenzen. Wir passen eigentlich nicht zusammen, ja, an vielen Stellen. Jesus, wenn du nicht als Schmiermittel zwischen reinkommst, dann wird es schmerzhaft. Dann wird es schwierig. Und es finde ich so genial, dass Gott gesagt hat, ich gebe euch einen und ihr müsst euch nur auf den konzentrieren. Und jeden Tag sollt ihr aufstehen und diesen einen wie Kleider anziehen, die Art, wie er war, euch erinnern, über ihn lesen. Deswegen sollen wir das lesen. Als Erinnerung, Jesus, wie warst du? Wie hast du gesprochen? Wie hast du gehandelt? Wie warst du drauf in der und der Situation? Und wenn wir alle diesen selben Fokus haben, dann funktioniert das miteinander. Aber wenn Kirche, Gemeinde Jesus aus den Augen verliert, dann geht's los. Wer hat die Blumen nicht gegossen? Warum ist der Teppich grün und nicht lila? Da fängt der Krieg an. Ich habe schon Gemeinden erlebt, da war Krieg statt Frieden, ja? Also Krieg und Friede in der Gemeinde. Nicht gut. Wenn man Jesus aus dem Fokus verliert oder in der Mitarbeiterschaft, wenn mehrere in der Gemeinde mitarbeiten und Jesus ist nicht mehr das, worum es geht, ist nicht mehr das Zentrum, dann geht es nur noch, meine Meinung durchsetzen gegenüber deiner Meinung, meinen Willen durchsetzen gegenüber deinen, meinen Stil, mein Geschmack ist durchsetzen gegenüber deinen. Dann wird's dirty, dann wird's schmutzig, dann wird's, das ist, da verliert man das, was Gott sich geträumt hat. Deswegen, wir brauchen nicht viele Heilige, wir brauchen Jesus, ja. Die Bibel sagt, er ist der Einzige, der heilig ist. Der Einzige. Wir müssen nicht zu dem und dem beten, wir müssen nur zu einem beten, das ist Jesus. Er ist der Wahre. Und Paulus hat das versucht rüberzubringen und hat das im Kolosserbrief geschrieben. Und nicht nur, warum ist Jesus auch so besonders? Jesus, er war schon immer da, bei der Erschaffung der Welt. Er hat keinen Anfang und hat kein Ende. Dann ist er zu der Zeit, als er geboren wurde, auf die Erde kam, hat er sich quasi hineingezwängt in diesen menschlichen Körper, hat die menschliche Gestalt dazugenommen zu seiner göttlichen Gestalt. Und dann, als er gestorben und auferstanden ist und zum Vater gefahren ist, hat er diese Gestalt auch behalten. Aber jetzt ist er quasi wieder zurück bei seinem Vater im Himmel. Er ist ewig. Und das heißt, Jesus, immer wenn er dir etwas vorschlägt für dein Leben, hat es Ewigkeitscharakter. Und das ist so anders als alles, was wir kennen. Wir leben gerade in so einer total krassen Welt, wo es nur um den Augenblick geht. Wir beurteilen etwas daran, ob es sich gerade gut anfühlt. Jetzt. Und wenn es sich etwas gut anfühlt, dann ist es gut. Wenn es sich nicht so gut anfühlt, dann ist es nicht gut. Wenn es sich gut anfühlt, ist es richtig. Wenn es sich nicht gut anfühlt, ist es nicht richtig. So tickt unsere ganze Gesellschaft. So leben wir Beziehung. All das. Und Gott sagt, hey, ich habe ewige Prinzipien. Ich bin ewig. Mich gab es schon immer. Mich will es immer geben. Schau dir doch meine Prinzipien an. Ich gebe der Stadt dem Vergänglichen das Ewige. Ich gebe der Stadt dem Hier und Jetzt, das ich war, ich bin und ich werde sein. Merkt ihr, das ist ein Unterschied. Ich war und ich bin und ich werde sein. Und ich verändere mich nie. Und Gott will diese Prinzipien in alle Lebensbereiche bringen, von dir und von mir. Und es lohnt sich. Kolosser 3, Vers 1. Hat jemand schon die Seitenzahl? 902. Hier schreibt Paulus an die Kolosser, eine Gemeinde in der Stadt Kolosser. Da ihr nun also zusammen mit Christus auferweckt worden seid, sollt ihr euch ganz auf die himmlische Welt ausrichten, in der Christus auf dem Ehrenplatz an Gottes rechter Seite sitzt. Richtet eure Gedanken auf das, was im Himmel ist, nicht auf das, was zur irdischen Welt gehört. Denn ihr seid dieser Welt gegenüber gestorben und euer neues Leben ist ein Leben mit Christus in der Gegenwart Gottes. Jetzt ist dieses Leben den Blicken der Menschen verborgen, doch wenn Christus euer Leben in seiner Herrlichkeit erscheint, wird sichtbar werden, dass ihr an seiner Herrlichkeit teilhabt. Hammer. hier, wir sollen weiterhin zur Arbeit gehen, wir sollen weiterhin zur Schule gehen, wir sollen weiterhin unsere Steuern bezahlen. Darum geht es nicht. Aber während wir hier auf dieser Erde leben und sind, dürfen wir unseren Fokus auf Jesus setzen und immer wieder fragen, what would Jesus do? Jesus, was würdest du tun? Jesus, wie würdest du das handeln? Jesus, welche Prioritäten würdest du setzen? Was würdest du machen? Wir müssen nicht, wenn wir die Nachrichten lesen und sehen, all das Chaos und all die Schwierigkeiten, dann müssen wir nicht depressiv die Hände über den Kopf schlagen und sagen, die Umwelt geht den Bach runter und alles ist schlimm. Das könnten wir, das wäre menschlich. Sondern wir haben gleichzeitig diese andere Sicht und sagen, Herr, du bist im Himmel, da will ich eines Tages hin sein. Wenn ich dein Kind bin, werde ich dorthin kommen. Es wird mega sein. Wenn diese Welt vergeht, yo mai, ich muss ja nicht hier wohnen. Du hast für mich schon ein neues Zuhause vorbereitet. Oder wenn die Dinge richtig schwierig werden, Krankheit einbricht, der Körper einen verlässt, die Kräfte einen verlassen, dann merkst du nicht, automatisch geht nicht dein Leben runter, sondern es gibt einen, der auf dich wartet in der Ewigkeit. Ich war mal bei einer Oma, also war nicht meine Oma, aber eine Oma in der Gemeinde, total süß, in ihren letzten Tagen, in ihren letzten Stunden. Und sie hat uns eingeladen. Und kurz bevor ihrem Sterben quasi, hat sie mit uns geredet über Gott und sie sagte, ich freue mich so. Ich war 20 und dachte, was? Ich freue mich so, bald darf ich bei meinem Heiland sein. Und ich habe das nicht verstanden im Moment, ja. Und ich sagte, wie? Sie sagte, ja, endlich darf ich nach Hause. Dieser alte Körper, der nervt mich. Ich darf den hier lassen, Halleluja, ja. Ich so, okay. Und dann hat der Bruder gesagt, ihr Sohn gesagt, du musst aber noch da bleiben, für die Enkel beten, dass sie auch zu Jesus finden. Ja, ich weiß, das mache ich auch. Aber ich freue mich auf das drüben. Dieser Blick Ewigkeit. Und ich habe gedacht, Herr, jetzt bin ich 20. Wahrscheinlich habe ich hier noch 60 Jahre durchzuhalten. Hilf mir, das, wie die drauf ist, das mehr in meinem Alltag zu haben. Dieser Blick. Nicht nur wie meine Krankheit oder mein Gutfühlen oder Schlechtfühlen, nicht nur das Hier und Jetzt, sondern das Dort, das Ewige, das will ich nicht aus den Augen verlieren. Und das Bild dieser Oma, das ermutigt mich immer wieder, die war nämlich schon mindestens mit einem Fuß drüben und mit ihrem Herzen mindestens ganz. Ja? Und das war Hammer. Wir dürfen immer wieder, wenn diese Erde uns einnimmt, wenn die Gedanken uns einnehmen, immer wieder sagen, Herr, was ist so deine Sicht? Die Leute sagen heutzutage, think out of the box, denke außerhalb der Box. Da denke ich, viel besser ist der Spruch, steck den Kopf in den Himmel. Ja, bete. Gebet ist, wir stecken unseren Kopf in den Himmel und sagen, Gott, was ist deine Perspektive? Wie siehst du die Dinge? Wie siehst du mich in der Situation? Das ist viel besser. Hier, richtet eure Gedanken auf das, was drüben ist. So, so gut. Und dann richtet eure Dinge auf Ewiges und nicht Vergängliches. Und es geht nicht nur um Gedanken. Manche Leute sagen, ja, es geht nur um Gedanken, du brauchst positive Gedanken. Nein, 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 nein. Bei Paulus ist Glaube auch immer Arbeit. Bei Paulus ist Glaube auch immer, du musst was tun. Du musst den Hintern hochkriegen. Hör auf deinen Händen zu sitzen. Ja? Komm hoch und veränder Dinge. Und deswegen finde ich so schön, was er in Vers 5 schreibt. Tötet daher, was in den verschiedenen Bereichen eures Lebens noch zu dieser Welt gehört. Er sagt, da gibt es immer noch Verhaltensweisen, Lebensweisen, die gehören zu dieser alten Welt. Und wenn wir in diese neue Welt hinwollen, dann müssen wir jetzt Dinge umsetzen, müssen wir alte Zöpfe abschneiden. Und dann beschreibt er Dinge, sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, ungezügelte Leidenschaft, böses Verlangen und die Habgier. Und das ist so ein Katalog, ja. Paulus schreibt von sexueller Unmoral und wer sich ein bisschen mit Paulus beschäftigt und mit den Griechen, also es gibt ja in unserer Gesellschaft so Diskussionen über Homo-Ehe und so weiter. Glaub mir, die Griechen waren viel weiter zu der Zeit, als das geschrieben wurde. Also da hat der Kaiser geheiratet und er war bei der Hochzeit die Frau. Nur so, ja. Es gab Eheverträge aus der Zeit von Paulus, wo drin stand, dass die Frau sagt, der Mann soll sich aber keinen Knaben nehmen. Also, was die Griechen an Unmoral drauf hatten, da sind wir noch davor, würde ich fast sagen. Ja? Also, wenn der von Unmoral geschrieben hat, meint er wirklich Dinge, die es jetzt schon gibt. Ja? Und er hat Leute in der Gemeinde gehabt, Da gibt es andere, im Korintherbrief heißt es Knabenschänder und, solche Leute kommen nicht ins Reich Gottes. Zweite Zeile schreibt da, viele von euch waren so, bevor sie Gott kennenlernten. Eine spannende Gemeindezusammensetzung, ja? Ehebrecher, Knabenschänder und so weiter, alles dabei. Das waren die Leute, bevor sie Jesus kannten. Dann haben sie Jesus kennengelernt, ihr Leben auf Jesus ausgerichtet und ein neues Leben angefangen. Wenn Paulus hier von Unmoral spricht, ist er nicht irgendwie altbacken, hat keine Ahnung. In Korinth hat er alles gesehen. In Korinth gab es oben einen Prostituierten-Tempel, man sagt mit über 1000 Prostituierten. Ja, also, der hat Dinge, von Dingen gewusst, was es alles gibt. Aber was meint er für uns für heute hier? Sexuelle Unmoral, was ist damit gemeint? Paulus warnt hier vor. Das Wort ist Pornea, das klingelt in unserem Wort, da kommt auch das deutsche Pornografie. Das ist einseitige Lust, wenn Menschen mit Habgier an den Bereich Sexualität rangehen. Habgier, mein Weg, ja, immer dieses, das, was ich will, jetzt will, das nehme ich mir. Das ist das, was Beziehung kaputt macht. Das ist was, was langfristige Beziehung kaputt macht. Paulus spricht hier von Treue. Zwei Menschen, ein Mann und eine Frau, die sich lieben, die einen lebenslangen und ausschließlichen Treuebund eingehen wollen, die sich beide schätzen und aufeinander Rücksicht nehmen. Zwei Menschen, die lieben und sich achten und gegenseitig im Wissen, dass es einen Dritten über ihnen gibt, nämlich Gott. Die Beziehung leben im Wissen, da ist Gott über mir. Und Paulus warnt hier vor der Verkehrung dessen, vor Porneia, das ist einseitige Lust. Habgier nach Sexualität. Wenn es nur darum geht, was kann ich jetzt bekommen? Wie kann ich meine Lust stillen? Wie kann ich machen, dass es mir am Ende gut geht? Kurzfristig, das kurze Vergnügen, der schnelle Kick, die sofortige Entspannung. Man könnte auch sagen, Sexualität ohne Beziehung, ohne Partnerschaft. Was ist der neue deutsche Begriff? Freunde mit Vorteilen, nein, genau, irgendwie Freundschaft mit Vorzügen. Ja? Also zwei Menschen kommen zusammen, wollen keine Beziehung, wollen sozusagen nur den Austausch. Das ist so, wie unsere Zeit ein bisschen tickt. Sexualität ohne Beziehung, ohne Partnerschaft, ohne gegenseitige Achtung und Respekt. Das ist alles Porneia. Das Problem aber, was ich daran sehe, ist, so hat der Hersteller uns nicht verkabelt. So hat er uns nicht gemacht. So hat er uns nicht gebaut und nicht gepolt. Er hat Sexualität geschaffen und hat sich dafür einen genialen Rahmen ausgedacht. Und zwar den Rahmen einer Treuebeziehung, wo zwei Menschen sich Treue versprechen fürs Leben. Das ist wie Fisch im Wasser. Ich kann einen Fisch kurz rausheben und mir angucken, aber ich sollte ihn schnell wieder ins Wasser tun, sonst wird er nicht überleben. Genauso ist dieser Bereich, wenn wir ihn rausnehmen aus dieser Treue, aus dieser Beziehung, wird dieser Fisch Schaden nehmen, wird der Mensch Schaden nehmen. Es wird auf Dauer gefährlich und zerstörerisch. Was dabei fehlt, ist der Langzeitblick, wieder dieses Ewige. Gell? Gott hat Sexualität den Menschen geschenkt und sagt, ich habe aber den besten Plan für dich und das ist ein Treuebund, etwas, was auf Ewigkeit angesetzt ist und nicht dieses, heute gehöre ich dem, Nachmittag gehöre ich dem, übermorgen gehöre ich dem und der gehörte gestern dem und dann gehört er dem und keiner weiß so genau wie und was. Also wenn ich Fahrrad fahre, fahre ich da hinten am Maihof vorbei. Jedes Mal, wenn ich da vorbeifahre, denke, was geht da ab? Das ist genau das Gegenteil. Das ist dieses anonyme Hinkommen und irgendwas machen und keine Ahnung, angeblich, hoffentlich oder wie auch immer, was die Leute sich da denken, mit irgendeinem Kick oder Freude nach Hause fahren. Ich kann mir das einfach nicht vorstellen. Außer, dass die Leute dort, die es betreiben, sehr reich werden. Das glaube ich schon, ja. Dass die das nur aus dem Hintergrund machen. Paulus und Gott, die wollen uns nicht den Spaß verderben. Die wollen nicht uns berauben und beklauen, uns irgendwie unsere Erfahrungen beschränken. Das wollen sie nicht. Gott will das nie. Gott will Verbindlichkeit. Und in der Verbindlichkeit kann man die besonders schönen Geschenke, die Gott gibt, auspacken. Liebe. Leute, darf Liebe einen Menschen beherrschen? Oder darf in der Liebe der eine den anderen beherrschen? Darf der eine dem anderen Schmerz zufügen und sagen, wenn es schmerzt, dann ist es besonders schön? Oder den anderen herabsetzen, sagen, du bist jetzt der Hund und ich bin jetzt der Dompteur? ey, mach mal den Fernseher an. Das ist, that's it. Dann weißt du nicht genau, ist jetzt der Mann der Hund oder die Frau den Hund? Die machen irgendwie Milka-Werbung oder was, ja? Also so weit ist es ja. Und dann sagen die Leute, ey, wenn du das erlebst in deiner Beziehung, das ist der Kick. Du musst den anderen herabsetzen, herabwürdigen. Dann erlebst du Erfüllung in deiner Sexualität. Wirklich? Wirklich? Ich dachte, es gibt Tiere und dann gibt es den Menschen. Und das ist eine andere Kategorie. Der Mensch wird herabgesetzt. In den Medien, so 50 Shades of Grey, ja? Boah. Wo den Frauen gesagt wird, du brauchst einen Mann, der dich unterwirft, du brauchst einen Mann, der dir wehtut, du brauchst einen Mann, der unberechenbar ist. Dann erlebst du Erfüllung in der Sexualität. 50 Shades of Grey in einem Satz zusammengefasst. Und dann gibt es noch Mädels, die sind so doof und die kaufen sich ein T-Shirt, 50 Shades of Grey. Wo die sagen, oh, das ist mein Wunsch. Wirklich? Gott will das Beste für uns, deswegen will er ewige Dinge für uns. Die Menschen sprechen von dem schnellen Genuss, dem Seitensprung, dem One-Night-Stand, der Urlaubsliebe. Urlaubsliebe, ja? Muss ich mal überlegen. Es gibt keinen Kinofilm, der sich heutzutage verkauft, ohne dass zwei fremde Menschen miteinander in die Kiste springen. Am besten meistens die Actionhelden, ja, die irgendwie noch die Kraft haben, also auch nicht, ja. Und danach geht jeder seinen Weg und sieht sich nie wieder. Aber was sind die Langzeitfolgen davon? Die Angst vor Beziehungen, die bei Menschen entsteht, die Beziehungsunfähigkeit, die Menschen bekommen, wie ein Fluch. Wir haben so und so viele Singles und wir haben so und so viele Singles oft, weil die Menschen nicht mehr fähig sind, sich zu binden, weil die das Vertrauen, das Urvertrauen verloren haben. Da gibt es jemanden, der wirklich bereit ist, treu mit mir zu leben. Da ist wirklich jemand, der zu mir steht, der nicht nur mich will, solange ich die Leistung bringe, und wenn es nicht mehr ist, dann suche ich mir den Nächsten. Oder suchst du dich den Nächsten? Ich kenne einen Pastor, Gott hat ihm aufs Herz gelegt, Single-Freizeiten zu machen. Und auf den Single-Freizeiten, da predigt er über Treue und dass Gott dem Menschen treu zur Seite stehen will. Und er erlebt richtig, wie viele der Singles vor Gott diese Angst ablegen, vor Gott die Verletzung, alles, was sie erlebt haben, ablegen. Und nicht selten sind die Leute ein halbes Jahr später, ein Jahr später mit jemandem in einer Beziehung. Die jahrelang Single waren und darunter gelitten haben, ja, die gesagt haben, warum kann ich mich nicht verlieben, warum werde ich nicht offen, warum kann ich das nicht empfinden. Da ist etwas kaputt gegangen und dann fängt Gott an, etwas wieder herzustellen und die Menschen werden wieder beziehungsfähig. Das ist eine geistliche Sache, die kaputt gemacht wird vom Feind und die Gott aber wieder herstellen kann. Beziehungsfähigkeit. Gott will unseren Kern schützen, er will nicht, dass der Kern zerbricht. Und die Sexualität, da ist die Bibel ganz klar, gehört zu unserem Kern. Das ist nicht so wie Schuhe putzen. Och, heute ist mein Schuh dreckig, ich putze den mal. Ist er wieder dreckig, putze ich ihn. Nee, das ist dein Kern. Das ist nicht so. Deswegen wünscht sich Gott da Liebe, Schutz, treue, verbindliche Ehe. Und das ist ein Rahmen, in dem Menschen stark werden können, in dem Persönlichkeiten stark werden können, in dem eine Frau sich entwickeln kann. Das ist der Rahmen, in dem ein Mann sich entwickeln kann, weil er die Verbindlichkeit und den Schutz hat. Und außerhalb dieses, heute bin ich dein Partner, morgen überlege ich es mir, mal sehen, wie mein Leben sich sonst gestaltet, jetzt passt es zusammen, später passt es vielleicht nicht. Mal gucken, wo mich der Beruf hinbringt, mal gucken, wo meine Interessen mich hinbringen, Lebensabschnittspartner. Wirklich? Ich kann mir das gar nicht vorstellen, zu meiner Tochter zu sagen, du, ich bin gerade dein Papa, ich weiß jetzt aber nicht, was nächstes Jahr dran ist. Ich glaube, die würde anfangen zu heulen, ohne Quatsch. Ja, jetzt passt für mich Familie, aber nächstes Jahr, ich weiß einfach nicht. Vielleicht will ich auf eine Safari oder so 2 Jahre lang die Welt erkunden, habe ich noch nicht gemacht. Ich glaube, die würde jetzt Vertrauen verlieren. Gott will das Beste für die Leute und Gott hat uns geschaffen zu stabilen Beziehungen und er will uns dabei helfen. Ich glaube nicht, dass irgendjemanden, den du kennst, sagen würde, oh, ich habe ständig wechselnde Partner und sie auch und ich merke einfach, wie es mir und meinen Kindern gut tut, wie meine Seele zur Ruhe kommt, wie meine Persönlichkeit reift. Aber so werden uns die Dinge angeboten. Vers 6, also darüber spricht Paulus, gell? Das ist jetzt nicht so ein Kuschelthema, was der da rausnimmt. Weil er merkt, die Leute in seiner Gemeinde, die sind damit konfrontiert und deren ihre Nachbarn sind damit konfrontiert. Er lebte in einer Welt, der Grieche, der musste morgens aus dem Haus gehen und sagen, ich bin geschieden, Der Nachbar hat es gehört, Scheidung, er war geschieden. Ihr denkt, unser Scheidungsrecht ist kompliziert? Das war griechisches Scheidungsrecht. Der Mann steht morgens auf, hat eine schlechte Nacht gehabt oder hat sich gestern mit der Frau gestritten, geht aus der Tür und sagt, ich bin geschieden und geht zur Arbeit, er ist geschieden. Am Nachmittag hat er eine neue Frau, ist vor griechischem Recht völlig legitim. Dasselbe durfte die Frau machen. Und dann ist die Gemeinde voll mit den Leuten, die genau sagen, ja, geheiratet 4, 5 Mal, kein Problem bei den Griechen. Bei den Juden war es, wenn die Frau das Essen angebrannt hat, wenn sie sich laut auf der Straße unterhalten hat oder wenn der Mann eine Frau gesehen hat, die hübscher war als seine. Das ist kein Quatsch, hat die Frau die Mitgift verloren, also quasi ihre Rentenversicherung. Der Mann konnte zum Vater gehen, die Mitgift einfordern und konnte die Mitgift dem Vater der neuen Braut geben. Und die Frau war mit den Kindern komplett mittellos. Und da sagt Jesus, habt ihr sie noch alle? Gott hat den Mann gesetzt, Mann und Frau werden ein Fleisch, verlassen Vater und Mutter und werden eins. Und dann sagt, ja, aber Mose hat uns erlaubt zu scheiden und so, sagt Jesus, ja, wegen eurer Hartherzigkeit, weil ihr angefangen habt, euch kaputt zu machen gegenseitig. Deswegen, um das Elend zu beenden, der Frauen meistens, ja, der Schwächeren, haben die einen Scheidungsbrief bekommen, damit die überhaupt noch wieder eine Versorgung haben. Aber Gott hat es auf ewig angelegt. Und damit es ewig funktioniert, brauchen wir immer wieder Jesus dazwischen. Ja? Wir müssen immer wieder ihn ranlassen. Heilung an die Beziehung. Vers 6, wegen diesen Dingen bricht Gottes Zorn über die herein, die nicht bereit sind, ihm zu gehorchen. Auch ihr habt euch früher so verhalten. Euer ganzes Leben wurde von diesen Dingen bestimmt. Doch jetzt legt das alles ab. Zorn, Aufbrausen, Bosheit und Verleumdung. Kein gemeines Wort darf über eure Lippen kommen. Belügt einander nicht. Ihr habt doch das alte Gewand ausgezogen, den alten Menschen mit seinen Verhaltensweisen, und habt das neue Gewand angezogen, den neuen von Gott erschaffenen Menschen, der fortwährend erneuert wird, damit ihr Gott immer besser kennenlernt und seinem Bild ähnlicher werdet. Was ist unser Job? Den alten Menschen ausziehen und den neuen Menschen anziehen. Wie lerne ich den neuen Menschen kennen, indem ich RTL 2 schaue? Nein, definitiv nicht. Du lernst den neuen Menschen kennen, indem du nach Gottes Wort schaust, dich mit Menschen umgibst, die Jesus schon kennen und die danach leben. Und ich finde es so toll, dass er so ehrlich ist, der Paulus, und sagt, Leute, du musst ausziehen und du musst anziehen, das ist was Aktives. Manchmal treffe ich auf charismatische Christen und die gehen mir so auf die Nerven. Ich begründe es mal kurz. Weil die sagen mir irgend so was wie, ich bin eine neue Kreatur, es ist alles in mir neu, ich muss gar nichts mehr machen. Und ich denke, du Vogel, das hätte ich gerne. Echt? Wenn ich mich mit meiner Frau streite, dann bin ich danach kein Engel. Vielleicht mit Hörnern, ja? Ich muss das Alte abziehen. Ich muss mich entschuldigen. Ich muss das Neue anziehen. Ich muss gucken, dass meine Verhaltensweise wieder anders wird. Das ist für mich Arbeit. Es ist nicht angenehm, es ist nicht schön, aber es ist notwendig. Und es bringt auch was. Ich hätte es gerne, dass ich zu meiner Frau sagen kann, du, ich bin schon perfekt, egal was du sagst, ich bin schon perfekt, ich habe schon alles. Jesus ist neu in mir und ich sündige nicht mehr. Das wäre so schön. Aber das ist nicht der Weg, den Gott gemacht hat. Er hat gesagt, wir müssen jeden Tag den alten Menschen ausziehen, unsere sündhaften Lebensweisen und vor Gott ablegen und sagen, Gott, ich will mehr von deinen Klamotten im Schrank, weniger von meinen, ja. Und kennt ihr das manchmal, läuft man in alten Klamotten, obwohl die hässlich sind und alt sind, einfach weil man sich daran gewöhnt hat. Und obwohl man neue Klamotten gekauft hat, zieht man die noch nicht so richtig an, weil der alte Pulli ist schon so eingesessen und die alte Hose, die passt schon und die neue, die muss noch passend werden. Das machen wir manchmal in unserem Leben. Wir kehren manchmal zurück zu den alten Verhaltensweisen, obwohl uns Gott viel bessere gegeben hat. Komisch, gell? Das ist der alte Geruch oder was auch immer, der uns da wieder zurückbringt. Und Paulus sagt, legt das ab, wir haben täglich damit zu kämpfen, legt das ab. Erkenne, ey, du hast dich gerade benommen wie früher. Du hast gerade gehandelt wie früher. Das bist du nicht mehr. Jesus hat was für dich getan, du hast ein neues Leben. Zieh dieses neue Leben an. Vers 11, was diesen neuen Menschen betrifft, spielt es keine Rolle mehr, ob jemand Grieche oder Jude, hi, Griechen haben wir auch, jemand Grieche oder Jude ist, beschnitten oder unbeschnitten, ungebildet, sogar unzivilisiert, Sklave oder freier Bürger. Entschuldigung. Das Einzige, was zählt, ist Christus, er ist alles in allen. Das finde ich das Schwerste, was es gibt. Bei all dem, was ich denke, was toll ist, was ich gerne anderen Leuten vorschreiben würde. Ich finde es das Schwerste zu sagen, ich lege das ab, was ich will und sage, Herr, das, was du willst, ist das Beste. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde es total schwer. Und es ist ein täglicher Kampf. Und oft bin ich davon überzeugt, wie ich will, das ist das Beste. Und Paulus sagt, nee, 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 das, was zählt, ist Christus. Schwer als Christ zu sagen, ich zähle nicht mehr. Ja? Der Samen muss sterben, damit er Frucht trägt. Das hört niemand gerne. Das ist, hey, wenn du dich verwirklichen willst, guck nur noch auf Jesus. Der wird dich verwirklichen. Das, was er in dich reingelegt hat, das wird rauskommen. Jesus musste auch sterben, ne? Und auferstehen, damit wir den Weg zu Gott frei haben. Andere Leute wollten ihn zum König machen. Oh, sei unser König. Er hat gesagt, nee, nee, Jungs, ich muss sterben und auferstehen, damit ihr den Weg zu Gott frei habt. Es kommt nicht darauf an, woher du kommst, sondern wohin du gehst. Egal wie deine Vergangenheit war, gebildet, reich, arm, einfach, hin zu Jesus, immer näher, immer ähnlicher. Das braucht unser Herz, unser Charakter, unser Verhalten. Das ist unser Spiegel. Wenn du 20 bist, brauchst du das. Wenn du 50 bist, brauchst du das. Wenn du 70 bist, brauchst du es auch noch? Ja, ja, da kann man auch komisch werden. Man kann auch schon mit 8, man kann schon mit 14 komisch werden, ja? Eine liebe Schwester, eine liebe Oma im Herrn, 86 glaube ich aktuell, Enno, die besucht, die hat ihre Bibel und die hat ihr Notizbuch auf dem Bett im Krankenhaus. Die Beine sind schon weg, Körper ist schon ziemlich weit weg, aber sie liest noch da und sie liest noch ihre Bibel und studiert. Und wenn du sie fragst, was machst du, sag, ja, ich muss mich weiterbilden, ich muss mehr so werden wie Jesus, ich muss mich vorbereiten, da wo es hingeht, ja. Ich so, ja, schlau ist die. Die will ihre Hausaufgaben machen. Das ist nicht anders bei uns. Wir müssen auf das Kreuz zulaufen, wenn wir merken, es gibt in unserer Ehe Stress, wenn wir merken, es gibt unter den Geschwistern Stress in der Verwandtschaft. Wir streiten uns, keine Ahnung, um was, um Geld oder um Ansehen oder wen hat der Papa am meisten lieb, was auch immer. Ey, schmier Jesus drauf, ja? Guck, dass es sich wieder um Jesus dreht. Lasst Jesus wieder rein in eure Gebete. Lasst wieder Jesus rein in euren Alltag. Und ihr werdet merken, wie es auf einmal mehr funktioniert. Wie die Reibung weniger wird. Wie die Ruhe mehr reinkehrt. Und wenn wir aber Jesus rausnehmen, dann gibt es nur noch Rauch und Knall und Verluste. Und wir berauben uns selber. Wir sollen so leben, dass Jesus der Sieger ist und nicht, dass du der Sieger wirst oder du den Kampf gewinnst. Vielleicht gewinnst du den Kampf, aber nicht den Krieg. Und Gott will, dass du den Krieg deines Lebens, ja, das gewinnst. Vers 15, der Friede, der von Christus kommt, regiere eure Herzen und alles, was ihr tut. Halleluja. Von wem kommt der Friede? Von Christus. Ist es davor Arbeit? Job. Musst du was dafür tun, ja? Lohnt sich das? Ja, weil es ist ein viel besserer Friede. Wie, oh, jetzt bin ich alleine, jetzt habe ich Frieden. Das ist auch eine Form von Frieden, ja? Das machen wir manchmal. Ich komme mit dem nicht klar, wir trennen uns, wir gehen uns aus dem Weg, habe ich meine Ruhe. Hast du da auch. Aber ob das echter Frieden ist? Der Friede, der von Christus kommt, regiere eure Herzen und alles, was ihr tut. Als Glieder eines Leibes seid ihr dazu berufen, miteinander in diesem Frieden zu leben. Hey, Gott stellt uns als Gemeinde zusammen und sagt, ihr seid unterschiedliche Glieder eines Leibes und ihr habt eine Berufung, Frieden zu leben. Und immer wenn wir das nicht tun, dann leben wir gegen Gottes Gesetz, leben wir gegen Gottes Herz. Vers 16, und seid voll Dankbarkeit gegenüber Gott, lasst die Botschaft von Christus bei euch ihren ganzen Reichtum entfalten. Unterrichtet einander in der Lehre Christi und zeigt einander den rechten Weg. Tut es mit der ganzen Weisheit, die Gott euch gegeben hat. Singt Psalmen, Lobgesänge und von Gottes Geist eingegebene Lieder. Singt sie dankbar und aus tiefstem Herzen zur Ehre Gottes. Alles, was ihr sagt und alles, was ihr tut, soll im Namen von Jesus, dem Herrn, geschehen und dankt dabei Gott, dem Vater, durch ihn. Er sagt, wir sollen dankbar sein. Wenn du im Unfrieden lebst, merkst du, es ist total schwer, dankbar zu sein. Und dann sagt er, die Botschaft von Gott, lass groß werden. Das kannst du nicht machen, wenn du im Unfrieden bist. Ich habe gar keine Lust, über Gott zu reden mit anderen Leuten, wenn ich gerade mit dem und dem mich zanke. Ich merke schon, dass es unecht ist. Unterrichtet einander in der Lehre Christi. Erst habe ich gedacht, das ist so, ich gehe zu dem anderen und sage ihm, was er falsch macht. Aber ich glaube, das ist was ganz anderes damit gemeint. Mit unterrichten bedeutet, ich gehe zu dir hin und sage, du, weißt du was, letzte Woche habe ich das und das gemacht und Gott hat mir gezeigt, das war total Schrott. Dann hat er mich überführt, dann habe ich mich bei ihm entschuldigt. Und dann habe ich das so und so angefangen zu leben. Ich bin so froh, dass Gott mich wieder auf den Weg gebracht hat. Das ist einander unterrichten. Und nicht, du solltest es auch tun, sondern ich erzähle, was Gott in meinem Leben gemacht hat. Und dann denkst du vielleicht, oh, das übernehme ich jetzt. Das ist auch gut für mein Leben. Das ist einander unterrichten. Nicht, ich unterrichte dich, sondern ich gebe mich als Beispiel. Ich erzähle aus meinem Leben, ich teile mein Leben, sage, so und so hat Jesus mein Leben berührt. So und so hat er mich aus dem Schlamm rausgezogen, mir Dinge vergeben. Und die anderen lernen dadurch. Und dann entsteht Lobgesang, dann will dein Herz loben, dann will dein Herz Gott danken, dann will dein Herz aus dem Herzen singen, ja, zu Gott. Ich habe euch gesagt, dass wir heute zum Abendmahl abschließen werden und hey, Abendmahl ist Hammerbild, wo Jesus sagte, es soll in deinem Leben um mich gehen, wo er sagte, in deinem Leben, so wie du isst und so wie du trinkst, ich habe das Bild von Schmiermittel gebraucht, ja. In deinem Leben, so wie du Essen und Trinken brauchst, genauso brauchst du mich. So wie in deinem Leben Zahnräder zusammenkommen und manchmal Reibung entsteht, du zusammen mit anderen Leuten. Du brauchst immer wieder mich. Du brauchst immer wieder mich dazwischen, sonst läuft irgendwas heiß, sonst bricht irgendetwas. Und deswegen hat er gesagt, wenn ihr zusammenkommt, dann nehmt das Abendmahl und nehmt das Abendmahl im Gedenken an mich. Was ist Gedenken? Prüfe deinen Ölstand, ja. Du merkst, hey, dein Ölstand ist runtergegangen. Die Schmierung passt nicht mehr. Du verursachst nur noch Krach oder du verursachst Hitze, aber es bewegt sich nicht, es geht nichts vorwärts. Dann sagt Jesus, hey, füll das Öl auf, ja. Lasse mich ran an die Sachen. Und das soll der Effekt sein, wenn wir Abendmahl nehmen, dass wir Jesus stärker in unseren Alltag reinnehmen, dass wir Jesus stärker in unser Leben reinnehmen, stärker in unsere Konflikte, stärker in unsere Beziehung. Und dass wir merken, auf einmal läuft's. Auf einmal ist da Schmierung da, auf einmal gibt es Vortrieb. Das ist Gedenken. Nur Gedenken an jemanden, was nichts verändert, ist sinnlos. In Matthäus 26, Vers 26 lesen wir, kann man sich gut merken, im weiteren Verlauf des Essens nahm Jesus Brot und dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es den Jüngern mit den Worten, nehmt und esst, das ist mein Leib. Dann nahm er einen Becher mit Wein, sprach ein Dankgebet, gab ihn den Jüngern und sagte, trinkt alle daraus. Das ist mein Blut, das Blut des Bundes, das für viele zur Vergebung der Sünden vergossen wird. Ich sage euch, von jetzt an werde ich nicht mehr vom Saft der Reben trinken, bis zu dem Tag, an dem ich neuen Wein im Reich meines Vaters mit euch trinken werde. Nachdem sie dann ein Loblied gesungen hatten, gingen sie hinaus in den Ölberg. An den Ölberg. Hey, das Abendmahl ist eben genau das. Erinnerung an Jesus. Und Jesus sagt, ich möchte in dein Alltag rein. Amen.